lesen. Ansonsten findet ihr den auch im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8 bis Kapitel 2, Vers 2. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der im Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt.
Ich bete noch zum Anfang der Predigt. Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir mit dem Wunsch, dir zu begegnen. Und wir kommen mit unseren Fragen und wir kommen auch mit der Frage danach, wer du bist. Und wir brauchen diese Begegnung mit dir, mit etwas Großem, was außerhalb von uns ist. Und ich bitte dich, dass du nicht nur das, was gesagt wird, jetzt dazu gebrauchst, sondern diesen Gottesdienst zum Ort der Begegnung machst, untereinander und der Begegnung mit dir. Amen. Als wir vor 2 Wochen angefangen haben, über den ersten Brief von Johannes zu sprechen, habe ich eine relativ lange Einleitung dazu gemacht, was Johannes so besonders macht. Um Johannes zu verstehen, muss man so ein bisschen drüber nachdenken, was unterscheidet ihn eigentlich von den anderen in der Bibel. Johannes ist dieser etwas andere Jünger von Jesus, der einen ganz besonderen Zugang zu Gott hat. Seine Texte, die klingen alle so ein bisschen anders. Er benutzt eine ganz andere Sprache. Viele Sprachforscher sagen, das kann gar nicht der Johannes sein, der Jünger von Jesus, der das geschrieben hat, denn das ist so ein komisches Griechisch, was der benutzt, das hat man da gar nicht gesprochen. Auf alle Fälle, es ist so ein bisschen eine wundersame Person. Er benutzt viele Bilder, er ist sehr lyrisch. Und ich finde das ganz spannend, weil das gibt uns auch einen anderen Zugang zu Gott. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit Gedichten zum Beispiel. Ich bin nicht so der Typ, der so hundertprozentig Gedichte auf den ersten Anhieb versteht. Ich brauche dann immer was, ich muss erst verstehen, dass der Rhythmus auch irgendwie eine Rolle spielt. Ich habe da mal viele Diskussionen mit meiner Frau drüber, die Gedichte liebt und mir dann immer versucht zu erklären, wie ich das Gedicht denn zu lesen und verstehen kann. Ich bin da immer ein bisschen zu kognitiv, aber ich versuche es jetzt mal mit Johannes. Ich versuche Johannes jetzt mal so ein bisschen wie ein Gedicht zu lesen. Und ich hoffe, ihr kommt mit mir mit heute. Das andere, was in der Bibel über Johannes gesagt wird und das, was er über sich selber sagt, ist auch sehr spannend. Johannes sagt nämlich über sich, dass er der Jünger ist, den Jesus liebte. Er ist der Jünger, den Jesus liebte. Das ist schon auch eine steile Aussage, oder? Also gerade so in dem Kreis von den Jüngern, da gab es ja auch zwischendrin mal so Konflikte und dann sagt er über sich selber, naja, also ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Und er meint es tatsächlich so. Ich glaube, er meint es nicht, um es anzugeben, sondern er hat diese Beziehung zu Jesus. Er ist sich sicher darüber, dass da diese Liebe ist. Und wenn er diese Worte, die wir heute lesen, die ziemlich schwierig sind, herausfordernd, es geht um Sünde in dem Text, wenn er die schreibt, dann schreibt er das nicht als so ein verbitterter Moralwächter mit erhobenem Zeigefinger, sondern er schreibt das als jemand, der diese Liebesbeziehung hat. Und er schreibt diesen Brief, damit wir, die wir den Brief lesen, auch diese Beziehung zu Jesus haben können, diese Liebesbeziehung haben können. Er schreibt sozusagen eine Anleitung dazu, wie man das haben kann. Und ganz am Anfang, ich habe das vor 2 Wochen gelesen, aber ich lese es nochmal kurz vor. Am Anfang des Briefes schreibt er zusammengefasst, warum er diesen Brief schreibt. Warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Erstens, wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Zweitens, mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Und da habe ich lange darüber geredet, was dieses Verbundensein bedeutet, dass man wirklich Anteil hat an Gott, ein Teil von Christus wird. Johannes glaubt, das ist möglich, das ist auch heute möglich für uns. Allerdings gibt es da eben dieses Problem. Da haben wir letzte Woche schon so einen kleinen Einstieg bekommen. Da gibt es dieses Problem mit der Sünde. Und dieses Problem ist, oder die Sünde ist deswegen so problematisch, weil es ein Konzept ist, das in der Vergangenheit oft instrumentalisiert wurde. Also mit Sünde, wenn jetzt die Kirche sagt, das ist Sünde, dann ist das natürlich eine Machtansage. Ne? Und die Kirche hat das so geschickt gemacht, dass man dann auch eine sehr lange Zeit nur in der Kirche die Sünden vergeben bekommen hat. Das ist dann noch eine Machtansage dazu. Wenn wir also von Sünde sprechen, dann haben wir so diesen ganzen Rattenschwanz von Macht, von Missbrauch, all diese Dinge mit dran. Und wir müssen das neu füllen, dieses Wort. Wir müssen das anders füllen. Wir müssen zurück zu dem, was ursprünglich damit gemeint war, was auch Johannes hier meint. Ich habe heute 2 Gedanken für euch, über die ich sprechen möchte. Einmal Gemeinschaft mit Gott durch Sündenerkenntnis und zweitens Gemeinschaft untereinander durch Sündenerkenntnis. Bevor ich darüber aber spreche, spreche ich über die Definition. Was ist eigentlich Sünde? Wir denken ja meistens an sehr konkrete Taten. Also wenn ich sage, ich habe gesündigt, dann habe ich vielleicht zu viel Schokolade gegessen oder so. Das sind so die harmlosen Sünden. Oder wir denken an moralische Verfehlungen. Wir denken an die kleinen und an die großen Laster. Manchmal denken wir vielleicht auch darüber nach, dass wir so eine Art Punktekonto haben, wo wir uns entweder durch gute Taten ein paar Pluspunkte verdienen und durch schlechte Taten dann aber wieder Minuspunkte verdienen. Aber ist das eigentlich Sünde? Geht es um konkrete Taten? Der Kirchenvater Augustinus hat ein Buch geschrieben, das heißt Confessionis, die Bekenntnisse. Und er bringt das ziemlich gut auf den Punkt, was Sünde ist. Ihr könnt es mitlesen. Heute gibt es eine Menge Zitate, die man alle mit nach Hause nehmen kann und noch 10-mal lesen kann, weil die so gut sind. Er fängt an, dass er über so einen Birnendiebstahl, den er begangen hat, reflektiert. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Wir werden das jetzt hören. Meine Tat, der Birnendiebstahl, hatte nicht einmal jenen mangelhaften, nachäffenden Reiz, wie ihn Sünden haben, die uns täuschen, indem sie sich als Tugenden darstellen. So ahmt der Stolz die Erhabenheit nach, wenn du doch, o Gott, allein über alles erhaben bist. So sucht die Ehrsucht nur Ehre und Ruhm, wenn du doch vor allen allein zu verehren bist und zu preisen in Ewigkeit. So will die Strenge der Mächtigen gefürchtet werden. Ist es denn nicht Gott, dem allein Furcht gebührt? Die Liebkosungen der Mutwilligen wollen gefallen, doch nichts ist liebenswürdiger als deine Huld und keine Liebe ist heilsamer als die Liebe zu deiner Wahrheit, die vor allem schön und lichtvoll ist. Die Neugierde strebt, wissbegierig zu erscheinen, wer du doch allwissend bist. Selbst die Unwissenheit und Torheit hüllen sich in den Deckmantel schlichter Einfalt und Unschuld, und doch gleicht dir niemand an Unschuld und Unsträflichkeit. Die Trägheit will für Seelenruhe gelten, doch gesicherte Ruhe ist allein bei dem Herrn. Die Üppigkeit möchte gern Genüge und Fülle heißen, du aber bist allein wahre Fülle und unergründliche Quelle unvergänglicher Wonne. Die Verschwendung heuchelt Freigebigkeit zu sein, du aber bist der freigebigste, reichlichste Spender aller Güter. Die Habsucht will Edles besitzen, du besitzt alles. Die Trauer verzehrt sich, wenn sie verloren, was die Wollust erfreute, weil sie wollte, dass ihr nichts genommen würde, wie dir nichts genommen werden kann. So bricht die Seele den Bund der Treue, wenn sie sich von dir abwendet und nicht sucht in dir, was sie rein und klar nur findet, wenn sie zurückkehrt zu dir. Verkehrt ahmen dich alle nach, die sich von dir entfernen. Allein indem sie dich so nachahmen, zeigen sie doch, dass du der Schöpfer der gesamten Natur bist und dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, sich völlig von dir zu scheiden. Sehr langer Text mit sehr vielen Beispielen. Und Augustinus zählt hier eine Reihe von Attributen auf, die Menschen für gut, für wahrhaftig, für erfüllend halten. Gute Eigenschaften. Allerdings haben diese positiven Eigenschaften allesamt Nachahmer, die nur einen positiven Anschein haben. In Wirklichkeit aber egoistisch sind, zerstörerisch sind. Attribute, die sozusagen täuschend echt das nachahmen, was Gott ist, aber meilenweit von dem entfernt sind, was Gott ist, was Gott bietet. Wenn du schon mal erlebt hast, was wirkliche Ruhe bei Gott ist, dann weißt du, dass die Antriebslosigkeit, Faulheit, Trägheit damit nichts gemein hat. Wenn du schon mal erlebt hast, was die Fülle von Gott ist, dann weißt du, dass der ganze Überfluss, in dem wir leben, bei weitem nicht erfüllend ist, so wie Gott füllt. Wenn du Freigebigkeit erlebt hast, Hingabe erlebt hast, dann verstehst du, dass unser Umgang mit Gütern verschwenderisch ist und dass es aber niemals unsere Habsucht stillen kann. Dass wir nie das bekommen, wonach wir uns wirklich sehen. Wenn du jemals wirklich schlichter Einfalt und Unschuld, wie Augustinus es hier nennt, begegnet bist, dann kannst du Unwissenheit und Torheit nicht mehr als solche verkaufen. Auf einen Satz gebracht. Sünde bedeutet, dass wir die Imitate von Wahrheit, Schönheit, Liebe, dass wir auf sie reinfallen, anstatt zur richtigen Quelle zu gehen. Sünde ist darum auch der Mangel an Vertrauen auf Gott, dass er es wirklich gut mit uns meint. Die ganze Fülle der Freude, wie Johannes das früher im Brief nennt, erschließt sich erst mit der Zeit. Dieses Vertrauen zu Gott muss wachsen. Und natürlich spricht die Bibel auch von so ganz konkreten Sünden wie Mord, Lüge, Ehebruch, 10 Gebote, all diese Dinge. Aber das Problem ist niemals die Tat an sich, sondern die Geschichte dahinter. Die Geschichte, die ich mir selber über mich erzähle. Und eine Geschichte, die häufig mit dem Satz beginnt, wenn ich jetzt XY hätte, dann würde es mir gut gehen. Sünde ist darum auch nur ein anderes Wort für Unfreiheit. Ich bin abhängig von bestimmten Gegenständen, ich bin abhängig von Personen, ich bin abhängig von den Worten, die mir Personen machen, mir gegenüber machen. Und als Folge dessen verkaufe ich mich eigentlich im Grunde ständig unter Wert. Im Fall von dem ersten Johannesbrief heißt es besonders, dass wir die wahre, schöne, perfekte Gemeinschaft, die wir mit Gott haben können, die wir mit anderen Menschen haben können, eintauschen für eine Gemeinschaft, die nur ein schlechter Abglanz dessen ist. Gott hat uns ermöglicht, dass wir Anteil an ihm haben können, dass wir in ihm die ganze Fülle der Freude erleben können. Und stattdessen suchen wir uns Beziehungen zu Gott, die eindimensional sind, leer sind, ohne Leidenschaft. Und auch für unsere Gemeinschaft gilt oft, dass da die gleichen Regeln gelten wie überall sonst auch. Und damit bin ich jetzt automatisch bei diesen beiden Punkten, über die ich jetzt im zweiten Teil der Predigt sprechen möchte. Gemeinschaft mit Gott durch Sündenerkenntnis ist der erste Punkt. Und dieser Satz ist eigentlich an sich schon total unlogisch. Er macht keinen Sinn. Jedenfalls erstmal, wenn ich das so höre. Denn wenn Gott tatsächlich das Heilige ist, das Schöne ist, das Gute ist, wie kann ich dann als Sünder Gemeinschaft mit ihm haben? Wenn ich der wahren Schönheit begegne, wenn ich der Heiligkeit begegne und mir meiner Fehler und Schwächen bewusst werde, wie kann ich dann im Licht dieser Exzellenz bestehen? Wir kennen das aus dem Alltag. Wenn wir Leuten begegnen, die talentierter sind als wir, dann verehren wir sie zwar, aber wir können nicht in einem Raum sein mit ihnen. Oder wir vergleichen uns die ganze Zeit und denken, ach, die Person sieht aber viel schöner aus als ich oder die spricht viel besser oder die ist viel talentierter, macht bessere Musik, weiß ich auch nicht. Wir können das Licht von mehr Exzellenz nur schwer ertragen. Und es gibt eigentlich nur zwei Wege, damit umzugehen, wenn wir Gott begegnen als Sünder. Denn entweder sagen wir, nö, ich bin kein Sünder. Ich bin, so wie ich bin, total in Ordnung. Ich habe ein grundsolides Leben. Ich handle nach Maximen, die gesellschaftlich mehr als akzeptiert sind. Ich bin gut. Und wenn Gott mich nicht gut findet, dann ist es sein Problem. Niemand kann mir vorschreiben, was gut ist und was richtig ist, was rein ist oder was unrein ist. Und das ist eine sehr häufige Reaktion. Wenn man dieses Wort Sünde hört, sagt man, nicht mit mir. Ich bin kein Sünder. Zu diesen Leuten sagt Johannes hier in Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Johannes sagt hier, dass diese Einschätzung, dass ich ohne Sünde bin, eine komplette Fehleinschätzung ist. Ja, noch schlimmer, es ist nicht nur eine Fehleinschätzung, sondern es ist Selbstbetrug. Ich betrüge mich selbst, wenn ich das denke. Und ich glaube, dass die Ablehnung dessen, dass ich mich als Sünder bezeichne, die auch in mir brodelt, eigentlich immer darauf basiert, dass ich ein falsches Konzept von Sünde habe, dass ich nicht verstehe, was Sünde ist und dass es tatsächlich gut ist, darüber zu sprechen. Weil am Ende, wenn ich darüber nachgedacht habe, im besten Fall die Freiheit steht. Wir sind alles Getriebene. Wir sehen uns alle danach anzukommen. Wir sind alle in diesem Zustand, wo das noch nicht passiert ist, was wir unbedingt brauchen, um uns wohlzufühlen. Wir suchen alle die schnelle Lösung für unsere Probleme, den schnellen Fix für unsere Probleme. Ich gebe euch mal ein ganz banales Beispiel aus meinem Alltag, um zu verstehen, was ich meine. Wenn ich samstags 15.30 Uhr meinem Herzensverein Werder Bremen beim Fußballspielen zuschaue, dann kann dieser Samstag eigentlich nicht gut enden. Wenn sie gewinnen, was nur selten vorkommt, dann gibt es diesen kurzen Moment euphorischer Freude. Wenn sie verlieren, dann bin ich den ganzen Abend niedergeschlagen und ärgere mich und bin unglücklich. Und egal wie das Ergebnis lautet, ein Unentschieden stellt mich auch nicht zufrieden. Am meisten überwiegt am Ende die Emotion, dass ich gerade 2 Stunden in etwas investiert habe und meine Emotionen in etwas investiert habe, was eigentlich völlig egal ist, was völlig banal ist. Aber ich bin wieder darauf reingefallen, weil mein Herz so bewegt ist von dem, was da passiert. Und ich fühle mich leer und dumm, weil ich mich in eine Sache investiert habe, die mir keine langfristige Erfüllung geben kann. Und man könnte jetzt ja sagen, ja, dann hör einfach auf, Fußball zu gucken. Aber das Beispiel geht noch weiter. Wenn meine Emotion dann so in Schieflage geraten ist, dann geht eigentlich erst die nächste Stufe los. Denn ich versuche das irgendwie loszuwerden, dieses Problem zu fixen, dass ich mich leer fühle. Und wie macht man das? Entweder betäubt man sich oder man muss eine Emotion hervorbringen, die die vorhergegangenen Emotionen vergessen lässt. Also, Betäubung geht durch gutes Essen, durch sinnloses Schauen von Serien, Emotionen in die nächste Schieflage zu bringen oder eine höhere Emotion hervorzurufen, geht vielleicht durch Sex oder Alkohol oder was auch immer. Und alles nur, um dieses dumme Gefühl loszuwerden. Um die Scham zu verdecken, dass man sich hat täuschen lassen. Ich weiß nicht, was deine schnelle Lösung ist in solchen Situationen. Aber spätestens samstags um 17.30 Uhr kann ich nicht mehr sagen, dass ich ohne Sünde bin. Das Problem ist nicht, dass ich Werder Bremen mag, das ist keine Sünde, im Gegenteil. Das Problem ist, dass ich einer Sache in dem Moment auf den Leim gehe, so hohe Bedeutung gebe, dass sie zu meinem Gott wird. Ein Gott, der mich dann schlagartig um 17.30 Uhr fallen lässt. Worauf setzen wir unsere Hoffnung, ist die Frage. Welchem Imitat von Schönheit läufst du hinterher? In den ganz kleinen Dingen ist es vielleicht lustig, nicht so schlimm, aber es gibt ja auch große Dinge. Was machst du, wenn deine Hoffnung enttäuscht wird? Wenn du dein alles auf das eine Pferd gesetzt hast, was als letztes ins Ziel kommt? Was ist dein schneller Fix gegen die Leere? Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, diesen Moment der Leere müssen wir aushalten. Ja, dieser Moment der Leere ist eigentlich der Moment, wo wir genau zuhören müssen, genau hinhören müssen. Denn hier in diesem Moment der Leere können wir etwas lernen, was wir sonst nicht lernen können. Erstens, dass wir Sünder sind. Und zweitens, dass wir auf der Suche sind nach der wahren Schönheit, nach dem, was uns wirklich langfristig zufrieden macht, langfristig stillt, den Hunger, die Sehnsucht stillt. Das ist also die erste Reaktion ist, ich lehne ab, dass ich Sünder bin. Jetzt habe ich gerade versucht zu erklären, es gibt keinen Weg dran vorbei. Die zweite Reaktion ist, auf die Begegnung mit Gott, das sind die andere Gruppe von Leuten. Die machen sich ständig darüber Gedanken, wie schlecht sie sind. Die würden niemals sagen, ich bin kein Sünder. Im Gegenteil. Die würden sagen, ich bin so schlecht, niemand liebt mich. Vielleicht, weil sie irgendwas Großes in ihrem Leben zerstört haben. Eine Beziehung, die sehr wichtig war. Vielleicht haben sie unwiderruflichen Schaden in das Leben von anderen Leuten gebracht. Vielleicht sind sie mit einer Religion aufgewachsen, die ihnen immer wieder gesagt hat, wie schlecht sie sind und dass sie nicht genug sind. Oder sie sind ständig an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert oder an den Ansprüchen anderer. Und für diese Leute ist die eigene Sündhaftigkeit so real, dass sie das ganze Leben zerstört und dominiert. Die Beziehung zu Gott funktioniert so auf keinen Fall, die ist kaputt. Und auch die Unfähigkeit, sich selbst anzunehmen, führt dazu, dass man allerlei Depressionen hat, psychische Erkrankungen, körperliche Erkrankungen. Diese Leute können einfach nicht glauben, dass sie geliebt sind. Und auch diesen Leuten sagt Johannes etwas. Vers 1, Kapitel 2. Wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. In diesem kurzen Vers gibt es zwei Schlüsselwörter. Das erste Wort, auf das es ankommt, ist das Wort Anwalt und das zweite ist das Wort gerecht. Gerechter Anwalt, könnte man auch sagen. Zwei Worte zusammen. Ein Anwalt ist ja ein Fürsprecher. Jemand, der in einem juristischen Kontext für den Klienten spricht. Das, was der Anwalt vor Gericht sagt, sagt er stellvertretend für mich, wenn ich angeklagt bin. Und Johannes benutzt hier ganz bewusst dieses Bild von der Gerichtssitzung, um einen Punkt deutlich zu machen. Und das hilft uns dabei, unsere Schuldgefühle loszuwerden. Denn Johannes sagt hier nicht, dass Jesus vor seinem Vater als Bittsteller auftritt, der seinen Vater anfleht, sei doch gnädig. Nein, Jesus tritt als gerechter Anwalt vor Gott auf. Er sagt deswegen zu seinem Vater nicht, hab noch einmal Gnade, sondern er sagt zu seinem Vater, diese Person ist gerecht. Das Gesetz verbietet es, den Angeklagten zu bestrafen. Die Strafe für sein Tun wurde schon verbüßt. Jesus ist nicht der Bittsteller vor Gott, sondern er ist der gerechte Anwalt. Und er hat den Gerichtsprozess quasi gewonnen, wenn man so will, für uns. Und das ist der einzige Weg, um mit Schuldgefühlen umzugehen. Vielleicht auch mit Schuldgefühlen, wo man nie wieder diese Beziehung herstellen kann. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir nicht nur aus Gottes Gnade leben, sondern auch aus Gottes Gerechtigkeit. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die uns immer niederschmettern will, sondern es sind Gnade und Gerechtigkeit, die uns vor Gott bestehen lassen. Beides gilt uns. Und das hat Gott geschafft, dadurch, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, uns geopfert hat. Er hat die Sünden ans Kreuz genommen. Der Autor und Therapeut Hans-Joachim Eckstein hat das, wie ich finde, sehr passend formuliert. Ihr könnt es mitlesen. Es geht bei dem Menschenbild des Evangeliums nicht primär um ethisches Versagen und moralische Schuld, nicht um Minderwertigkeit und Unmündigkeit. Vielmehr wird das Angewiesensein des Menschen auf Gott als ein grundsätzliches und prinzipielles verstanden. Der Mensch ist auf Beziehung hin angelegt und kann sich als das isolierte Ich gerade nicht in angemessener Weise selbst entfalten. In der Erfahrung von Liebe wird er liebesfähig und infolge erlebter Zuwendung lernt er, sich selbst in ausgewogener Weise anderen zuzuwenden. Nicht, dass er schwach und angewiesen ist, erscheint dann als das Grundproblem des Menschen, sondern vielmehr, dass er mit dieser Offenheit und eigenen Begrenztheit nicht wahrhaftig umgeht. Als Sünde und Verfehlung gelten somit nicht nur Abweichung vom eigenen Selbstbild und Unzulänglichkeiten im eigenen Verhalten, sondern vielmehr die lebensabträgliche und liebeshindernde Verschlossenheit gegenüber dem Gott, der als das Leben und die Liebe selbst verstanden wird. Die Kraft für die Liebe, die uns als Glauben auszeichnen sollte, können wir nicht aus unserem Pflichtgefühl oder unserem schlechten Gewissen beziehen, sondern allein aus Gottes Geist der Liebe. Was hier gesagt wird in diesem Text ist, dass es eigentlich beides braucht. Es braucht auf der einen Seite die Sündenerkenntnis und es braucht die Erkenntnis der völligen Vergebung. Nur dann können wir wirklich diese liebevolle Beziehung zu Gott leben. Wir brauchen beides. Nur dann können wir wirklich eine offene Beziehung zu Gott haben. Dann können wir wirklich an ihm Anteil haben. Und das ist jetzt kein lineares Ursache-Wirkung-Prinzip nach dem Motto, wenn ich das und das geschafft habe, dann wird die Beziehung zu Gott so und so. Nein, es ist ein ständiger Prozess, ein dynamischer Prozess. Ich werde immer ein Stück für Stück mehr verstehen, wer Jesus ist, wie sehr ich geliebt bin. Ich werde auch mehr verstehen, wie sehr ich Sünder bin. Und ich werde immer mehr Vertrauen bekommen in Gott, dass er wirklich etwas Besseres für mich parat hat. Und jetzt zum Schluss noch kurz zu den Folgen für Gemeinschaft, wenn wir unsere Sünden erkennen. Noch ein Zitat. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch über Gemeinschaft. Bekennt einer dem anderen seine Sünden? Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben, dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar als Gläubige, als Fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein, in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Es ist die Gnade des Evangeliums, die für die Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder und nun kommt als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist. Er will nicht irgendwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will alleine dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen, vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Er will dich sehen, wie du bist, und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr belügen, als wärst du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein. Danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Was Bonhoeffer hier sagt, ist, dass christliche Gemeinschaft immer Gemeinschaft von Sündern ist. Das haben wir in den letzten Wochen hier schon sehr häufig gesagt, von hier vorne. Wir haben darüber gesprochen, beim letzten Kerntreffen. Wir kommen hier im Kreuzerprojekt nicht als Leute zusammen, die es kapiert haben, die das Leben im Griff haben. Wir kommen ja auch nicht als Leute zusammen, die sich die ganze Zeit Asche auf ihr Haupt werfen und ein Elendsgesicht aufsetzen. Nein. Bonhoeffer sagt es hier ganz treffend. Diese Botschaft ist eine Botschaft der Befreiung durch Wahrheit. Und deswegen schafft das Evangelium diese neue, umfassende Freude, die wir nur in Gemeinschaft wirklich begreifen können. Wir können in Gemeinschaft begreifen, dass wir keine Masken mehr tragen mehr brauchen. Und wenn wir gleich zusammen Abendmahl feiern, dann stehen wir am Abendmahlstisch, schauen uns in die Augen und sagen, du auch? Du bist auch ein Sünder, ich auch. Willkommen zu Hause. Nichts baut diese Gemeinschaft, von der Johannes träumt, so sattelfest wie der ehrliche Blick in die Augen des Gegenübers, in die Leute, die hier sonst noch sitzen. Nichts baut Gemeinschaft so sehr wie die gemeinsame Vergewisserung, dass unsere Schuld vergeben ist. Wir dürfen Sünder sein. Das ist die einzige Eintrittskarte in christliche Gemeinschaft. Wir haben hier in den letzten Monaten sehr oft davon gesprochen, dass Menschen im Kreuzberg-Projekt ein Zuhause finden sollen. Das ist so unser Jahresmotto, Zuhause im Kreuzberg-Projekt. Und wenn Menschen hier ein Zuhause finden sollen, dann werden sie hoffentlich nicht darum herumkommen, zu sehen, dass es nicht ein Zuhause ist, wo jeder irgendwie eine perfekte Rolle spielt, dass es nicht eine Gemeinschaft ist, die besonders cool ist, besonders talentiert, besonders gut vernetzt. Nein, hier ist eine Gemeinschaft von Sündern. Und nur als Sünder können wir nun auch wirklich Gemeinschaft mit unserem Gott haben. Amen. Jetzt hören wir ein Lied von dir.